Hamburg am Morgen.
Alles, was die Stadt bewegt. Mit Marcel Becker, der wöchentliche Podcast vom Hamburger Abendblatt.
Herzlich willkommen, liebe Podcast-Freunde. Wir peilen jetzt mal gemeinsam das Wochenende an. Die Vorfreude ist doch sicher groß. Was hat uns diese Woche gebracht? Unter anderem das Konzert gegen Antisemitismus in der Elbphilharmonie. Den Mitschnitt gibt es zum Abrufen kostenlos auf abendblatt.de. Dann hat die Harak die Fährverbindung von Blankenese nach Kranz gestrichen. Es gibt immer mehr Islamisten in unserer Stadt und das Handy des Hamburger SPD-Manns Johannes Kahrs wurde von Fahndern des Landeskriminalamts NRW beschlagnahmt. Wohl in Zusammenhang mit Cum-Ex. Aber jetzt die Frage, welche Themen haben wir uns für heute, für diesen Podcast vorgenommen? Hier kommt die Übersicht. Wenn ich einmal zurückblicke auf die letzten Tage und mir anschaue, welches Thema für die meiste Aufregung unter unseren Lesern gesorgt hat, dann ist die Antwort ziemlich eindeutig. Anfeindungen in einem Restaurant gegen ein zweijähriges Mädchen, welches Trisomie 21 hat. Ein trauriger Vorfall, der einen ziemlich wütend, aber auch sprachlos macht. Unsere Reporterin Irina Finke hat den aktuellen Stand. Sie haben es wahrscheinlich schon geahnt. Auch diese Woche kommen wir um das Thema Westfield nicht herum. Mein Kollege Olli Gastorf, der in den Vorgängen so tief drin steckt wie kein anderer Journalist hier in Hamburg, hatte recht mit seiner Vorhersage. Die Eröffnung wird schon wieder verschoben. Auf wann denn diesmal, hören wir gleich. Bis morgen läuft noch das Reeperbahn-Festival. Eine international bekannte Top-Veranstaltung und damit eine tolle Werbung für unsere Stadt. Aber den Festivalveranstaltern weltweit geht es teilweise nicht gut. Wie steht es denn um das Reeperbahn-Festival? Die entsprechenden Infos holen wir uns von dem Mann, der das Festival mitbegründet hat und der heute immer noch als Direktor an Bord ist. Und zum Schluss wollen wir ran. Und zwar an Ihr Geld. Sie haben richtig gehört. Aber es ist für einen guten Zweck. Ich dachte mir nur, lieber gleich direkt sagen, um was es geht. Wir starten jetzt. Es gibt Geschichten, bei denen haben wir sofort Puls. Und diese jetzt folgende Geschichte gehört ohne Zweifel dazu. In einem Blockhaus in Volksdorf, wobei ich gleich darauf hinweisen möchte, das hätte in jedem Restaurant passieren können. Ich sage das nur der Vollständigkeit halber. Also, in einem Blockhaus in Volksdorf erlebt Kim Alexa Dahm mit ihrer zweijährigen Tochter Rika einen erschreckenden Moment. Wir müssen noch hinzufügen, dass Rika Trisomie 21 hat. Und von hier übernimmt unsere Reporterin Irina Finke. Irina, was hat Kim Alexa nun genau zusammen mit ihrer Tochter erlebt?
Ja, die beiden waren noch begleitet von Rikas Großmutter in einem Restaurant und zur Mittagszeit ganz entspannt und wollten da halt einfach noch was essen und einen schönen Tag miteinander verbringen. Und Rika ist halt eine Zweijährige, wird zwar bald drei, aber dennoch kleine Kinder sind halt auch ein bisschen wuselig, vor allem in Restaurants. Und dann saßen sie am Tisch, Rika war ein bisschen quengelig, die Mutter und die Großmutter haben aber sie versucht gut zu beschäftigen. Und dann kam ein älterer Herr auf deren Tisch zu.
Und worüber hat sich der Herr dann beschwert?
Ja, tatsächlich hat die Mutter von Rika das gar nicht wirklich verstanden im ersten Moment, weil er auch ein bisschen diffus geredet hat. Er hat sich darüber beschwert, dass das Verhalten sowohl von Rika als auch von Frau Dahm überhaupt nicht klar gehen würde. Und dann haben die beiden ihm erklärt, dass Rika nun mal Trisomie 21 hat und deswegen vielleicht ein bisschen hibbeliger noch ist in einem Restaurant als andere Kinder und dass sie sich wirklich Mühe geben, sie zu beschäftigen mit Büchern, mit Malsachen und allem. Und das hat er aber absolut nicht verstanden und weiter gegen sie gewettert.
Also der war richtig sauer und ich meine, das eine ist, dass ich glaube, jeder hat sich schon mal über Kinder im Restaurant geärgert. Da müssen wir gar nicht lange drum rumreden und das sind, um das deutlich zu sagen, immer sind die Eltern schuld. Aber in dieser Situation, es ist ja eine besondere Situation, der Mann wurde aufgeklärt, was die Situation ist. Hatte der überhaupt kein Verständnis? Also man kann das ja nicht nachvollziehen.
Nee, anscheinend hatte er gar kein Verständnis. Und dann ging auch ganz schnell schon die Blockhaus-Mitarbeiterin dazwischen und hat die Situation entschärft für die Familie.
Was ich ja wirklich beachtlich finde, also erstmal muss man das herausheben, dass die Mitarbeiterin dort eingeschritten ist. Aber es bleibt für mich trotzdem die Frage, hat der Mann sich denn in irgendeiner Form, hat er um Entschuldigung gebeten? Also vielleicht hat er eine kurze Zündschnur, was unruhige Kinder angeht, aber hat er die Tragweite der Situation überhaupt nicht erkannt und am Ende vielleicht was Versöhnliches gesagt?
Soweit Kim Alexa Dahm das beschrieben hat, nicht, nein. Der Mann war wohl schon im Gehen, als er zu deren Tisch kam. Und wurde dann von der Kellnerin ermahnt oder ihm wurde gesagt, dass sein Verhalten nicht okay ist und dann ging er.
Okay. Und wie geht's der Familie jetzt? Weil ich hoffe immer mal, dass das erste und bisher einzige Mal war, dass die Familie sowas erlebt hat.
Also die Familie hat mir geschildert, dass sie in der Vergangenheit auf so eine Weise noch nie konfrontiert wurden und auch froh deswegen sind. Sie haben das gemeinsam verarbeitet, auch mit der älteren Tochter noch. Rika hat noch eine ältere Schwester und darüber gesprochen, wie es ist, wenn man so angefeindet wird und wie man sich dann verhält. Und ja, die Familie hat berichtet, dass sie es einfach wichtig findet, über sowas zu sprechen und dass sie jetzt damit quasi voranschreiten.
Und das ist dann wahrscheinlich auch das Wichtigste daran, das Bewusstsein für solche Situationen zu schaffen. Dass du eine Situation falsch einschätzt vielleicht oder einen Moment auch etwas missverstehst. Ich glaube, da sind wir uns eigentlich, das kann immer passieren. Aber das, was mich daran so ein bisschen wirklich nachdenklich macht, wenn der Mann darüber aufgeklärt wurde, wie die Situation ist, dann müsste man doch eigentlich sagen, oh, tut mir leid, also habe ich falsch eingeschätzt oder irgendwas.
Ja, oder zumindest mit dem Ton irgendwie zurückrudern, also zu sagen, ja, okay, Handicap hin und her, aber trotzdem war es störend und. Man muss aber dazu auch sagen, die anderen Gäste im Umfeld von Rika und ihrer Familie haben sich nicht beschwert und haben explizit gesagt, das Problem ist nicht hier Rika als kleines Kind, sondern dieser Mann war das Unangenehme an der Restauranterfahrung und nicht sie als Familie.
Vielleicht bleibt für uns alle hängen, noch aufmerksamer sein, toleranter oder noch toleranter durchs Leben gehen und in einer ähnlichen Situation wie die Blockhaus-Mitarbeiterin Zivilcourage zeigen. Reporterin Irina Finke, vielen Dank. Okay, bei der Elbphilharmonie gab es auch Probleme und viele Leute hatten Zweifel, ob das Ding jemals fertig werden würde. Ähnlich läuft's aktuell auch beim Westfield-Quartier. Immer wieder wird der Eröffnungstermin gekippt. Mal hören, welches Datum jetzt angepeilt wird. Erstmal hallo und guten Morgen an unseren Chefreporter Uli Gastorf.
Ja, lieber Marze, schönen guten Morgen.
Ich formuliere das mal etwas flapsig, Uli. Westfield sichert dir so ein bisschen deinen Arbeitsplatz, oder? Die Storys gehen doch einfach nicht aus.
Ja, vielen Dank nochmal an Westfield an dieser Stelle. Es ist wirklich so, das XXL-Einkaufszentrum in der Hafencity wird und wird nicht fertig. Jede Eröffnung platzt und wir haben dadurch natürlich Stoff ohne Ende.
Ja, und bei welchem Datum sind wir denn jetzt angelangt?
Ja, sehr gute Frage. Also gerade wurde ja der 17. Oktober als verschoben, offiziell bestätigt von Westfield, nachdem sie wochenlang geschwiegen haben.
17. Oktober fällt aus.
Fällt aus, genau. Das hatten wir, wie gesagt, schon vor 2 oder 3 Wochen mal berichtet. Jetzt ist es eine sehr schöne Formulierung. Nun strebt man die Eröffnung für das späte erste Quartal 2025 an. Okay, erstes Quartal ist zu Ende.
Ja, Ende März.
Ende März, oder? So, jetzt kommt aber witzigerweise hinzu, weil du mich das gerade gefragt hast. Jetzt plaudern wir ein bisschen aus dem Nähkästchen, das magst du ja gerne.
Ja, logisch.
Also, das ist jetzt die offizielle Formulierung von Westfield. Aber gegenüber den, sage ich jetzt mal, XXL-Mietern, wie dem Luxuskaufhaus Bräuninger zum Beispiel, soll man, so hörte ich, kommuniziert haben, es soll Mitte Februar werden. Aber ich meine, man ist natürlich inzwischen auch klug geworden bei Westfield, dass man eben nicht mehr sagt, es wird der 15. Februar, es wird der 15. März, sondern man stellt jetzt ein bisschen die Premium-Mieter ruhig.
Ne? Ja.
Und wenn es dann halt nichts wird, dann sind die halt sauer, aber dann ist nicht wieder die ganze Welt, hätte ich beinahe gesagt, überrascht, weil sie wieder eben nicht hingehen können.
Also nur zum Verständnis, vor Februar wird's nicht.
Ja, auf gar keinen Fall.
Okay. Was sind denn die Gründe? Also warum werden sie denn nicht fertig? Und bitte jetzt nicht wieder über diesen angeblichen Wasserschaden reden, den ich persönlich ja überhaupt nicht glaube.
Wir sind da schon ein wenig weiter. In einer aktuellen Mitteilung, die ja nun endlich kam, heißt es, es geht um Aspekte wie Brandschutz, sicherheitstechnische Anlagen sowie andere Systeme der technischen Gebäudeausrüstung.
Ach du meine Güte.
Also ich würde einfach mal so sagen, wir reden ja hier von einem mega, mega riesigen Baufeld. Und ich meine, das sind glaube ich 16 Gebäude. Da ist natürlich dauernd irgendwas, was nicht passt. Und ich sage jetzt mal einfach, Brandschutz ist so etwas von wichtig. Und da
wenn und in auch, Deutschland auch kompliziert.
Gott sei Dank.
Ja.
Und wenn da jetzt irgendwie eine Sache mit der anderen nicht zusammenpasst, dann ist es so, dann kriegst du keine Abnahme. Das ist ganz einfach so. Es muss ja bei uns in Deutschland alles abgenommen werden.
Und ich hörte,
dass es eben auch daran hapert, dass eben gewisse Sachen einfach so sind, dass dann der TÜV oder wer auch immer das abnimmt, sagt, geht noch nicht und dann musst du halt nachbessern.
Ja, aber Uli, ich darf trotzdem nochmal die andere Seite einnehmen. Du hast recht, in Deutschland, das läuft alles so, wie es laufen soll und in Deutschland sind die Ansprüche oder die Anforderungen möglicherweise hier und da etwas höher. Aber diese Firma macht das weltweit und das ist jetzt nicht das erste Mal, wo man sagen würde, okay, da geht einiges schief. Man kann es nicht so richtig als Außenstehender nachvollziehen, warum sie das nicht auf die Kette kriegen.
Das ist völlig richtig, aber man hat ja auch schon Konsequenzen gezogen. Man hat also einen irgendwie neuen Head of Construction sozusagen eingestellt. Da sind wohl, wir wussten ja, einmal ist ja der Kopf des Deutschlandchefs gerollt, da sprachen wir auch schon letzte Woche von dem Andreas Hohlmann, aber wie gesagt, ist neuer Head of Construction heißt wohl auch, dass dann da wohl auch in dem Team Köpfe gerollt sind. Das heißt, man jetzt, um das auch nochmal ein bisschen aus dem Nähkästchen zu plaudern, man weiß, dass dort riesen Bockmist gelaufen ist. Innerhalb des Konzerns auch der Chef, der Oberchef in Frankreich sagt, wo auch hier Missmanagement. Also es ist so, dass die ganz genau wissen, dass hier, dass das alles ein ganz großes Westfield-Drama ist, was sich hier abspielt in Hamburg.
Eieiei. Und natürlich, wir beide, wenn wir darüber sprechen, wir legen immer ein besonderes Augenmerk auf die Mieter, weil die sind ja unfassbar gekniffen. Wie ist denn da die Stimmung? Ich kann mir vorstellen, die platzen doch bald.
Gestern sagte zu mir der Axel Strelitz, ein ganz bekannter Hamburger Gastronom, der ja auch das Dorf der langen Reihe macht und eigentlich auch aus St. Pauli ganz viel und sich jetzt in die Hafencity getraut hat mit seinem Lourdes Bistro, was er, wie gesagt, wieder nicht eröffnen kann, der sprach gestern wieder, wie das ist wieder eine Ohrfeige. Und der hat ja auch schon von diesen Schockmomenten gesprochen, glaube ich, in der letzten Woche. Ich sprach gestern auch noch mal mit einem anderen Gastronomen, der sagte, Mensch, ey, weiß gar nicht mehr, was ich immer mit den Leuten machen soll. Und wir planen ja auch und du hast ja auch Kredite, die du bedienen musst, weil wir müssen ja uns ein bisschen auch auf die, genau, uns liegen die Mieter am Herzen und wir reden ja auch über die Kleinmieter, weil ich sag mal, ein großer Mieter, wie ein Bräuninger, der hat da irgendwie, wird das ja irgendwie alles irgendwie verknusen können, aber das hatten wir ja auch schon mal das Thema, so ein kleiner Mieter, ja, der muss halt gucken, weil gerade speziell bei der Gastronomie, die ich gerade angesprochen habe, ist es ja so, da kannst du die Leute ja nicht halten. Ich meine, Gastronomie gibt Jobs wie Sand am Meer und wenn die jetzt, wenn jetzt der Axel Strede zu seinen Leuten sagt, du, kannst du irgendwie Kurzarbeitergeld kriegen, 68%, aber arbeitest halt nicht oder sie können in der nächsten Ecke arbeiten und kriegen halt, weißt du, was ich meine? Ja, dann sind sie gleich wieder weg. Also es ist ein Riesenproblem. Und du kannst ja auch nicht sagen, ich stelle jetzt Leute ein, was willst du denen sagen? Du fängst spätestens im ersten Ende des ersten Quartals an.
Vielleicht.
Ja, nein, deshalb.
Es ist ja also, immer vielleicht nur.
Ist wirklich ein großes Problem für die Mieter. Ich bin sehr gespannt, ob sich auch mal weitere Großmieter auch mal dazu auslassen, die ja witzigerweise ein Bräuninger sagt so gut wie überhaupt nichts. Also mit, glaube ich, 14.000 Quadratmeter der größte Mieter. Und da gehe ich dann mal von aus, weiß ich nicht, ob da irgendwie dann irgendwelche Kompensationszahlungen laufen, weil man sagt, okay, dann bist du ruhig. Weil ich würde also, wenn ich so ein Bräuninger wäre, was ist das für so ein Spitzenkauf, was für so ein Renommee? Wenn du quasi dauernd mit diesem Negativschlagzeilen in Verbindung gebracht wirst, aber äußerst dich nicht.
Uli, jetzt einmal noch, um dem Ganzen die Krone aufzusetzen. Ich tippe mal, die Baukosten müssen sich doch dramatisch gesteigert haben.
Die Baukosten sind explodiert. Von damals knapp 1 Milliarde Euro. Sprechen wir jetzt inzwischen so von mehr als 2 Milliarden Euro. Genau kann man es noch nicht beziffern, aber wie gesagt, das ist ja schon eine deutliche Steigerung.
Alter Schwede, ich fall vom Stuhl. Also, wir merken uns, es könnte sein Mitte Februar, es könnte sein Ende des ersten Quartals 2025. So, jetzt haben wir genug gepiekst. Westfield und kein Ende, vielen Dank, Uli.
Danke, tschüss.
2008 gab es das Reeperbahn-Festival zum ersten Mal. Mittlerweile ist dieses Event weltweit bekannt. Einer der Gründer ist Detlef Schwarte, aktuell auch immer noch als Leiter des Festivals dabei. Detlef, hätten Sie 2008 gedacht, dass es Ihre Idee bis in das Jahr 2024 schafft?
Nein, ehrlich gesagt nicht. 2006 war ein schwieriges Jahr und da, weiß ich noch, sind wir auch mit einem großen Verlust nach Hause gegangen, weil wir viel zu wenig Tickets verkauft haben und das Konzept nicht wirklich angekommen ist bei den Leuten da draußen, dass man sich ein Ticket kaufen soll für ein Festival und eventuell gar nicht garantiert ist, dass ich die eine oder andere Band sehe oder in den Club komme, in den ich eigentlich kommen möchte, sondern eigentlich so ein Club-Hopping angesagt ist und sich so ein Treiben lassen und Entdecken angesagt ist. Und das haben wir in Jahr 1 damals auch wirklich zu spüren bekommen. Aber man muss sagen, das Konzept hat sich etabliert, wurde angenommen, verstanden. Und so spätestens ab dem dritten Jahr, würde ich sagen, war klar, dass das schon eine Zukunft hat.
Ja, und man muss ja auch einfach dazu sagen, ihr habt durchgehalten. Das ist ja auch nicht immer eine Selbstverständlichkeit. Also Hut ab dafür einfach mal.
Ja, danke. Man braucht einen gewissen Atem, das stimmt. Man darf aber da an der Stelle auch sagen, dass wir ja auch von der Stadt von dem ersten Jahr an damals unterstützt wurden und diese Unterstützung ja auch geblieben ist. Und das hilft natürlich bei so einer Entscheidung, denn man trägt sozusagen die Verluste dann nur zu einem gewissen Teil und ja, man bezieht auch eine gewisse Motivation daraus, dort unterstützt zu werden.
Wie läuft's denn dieses Jahr? Zufrieden?
Doch, wir sind zufrieden. Der Mittwoch war ausverkauft, der Donnerstag auch fast ausverkauft. Insofern sind wir zufrieden und ja, keine großen Klagen, tolle Konzerte, tolle Opening-Veranstaltungen auch. Unser Festival Village läuft super. Dort haben wir ja auch so ein Programm für Schülerinnen und Schüler, wo über 3000 Schülerinnen und Schüler aus Hamburg 2 Tage Programm erleben konnten. Wir zeigen dort auch Programm für Leute, die kein Festival-Ticket haben auf mehreren Bühnen. Also ist auch ein Besuch absolut wert. Und ja, das Wetter spielt auch mit. Ist auch nicht ganz unwichtig für so eine Veranstaltung, bei der man am Ende doch viel draußen ist.
Ja, absolut. Sag mal, und wenn es denn einer weiß, dann wirst du es ja auf jeden Fall sein. Deswegen ist die Frage, glaube ich, bei dir richtig gut platziert. Nun ist, weiß ich auch nicht, jedes Festival ist gleich wie das andere Festival. Aber nehmen wir mal den Überbegriff Musikfestivals. Und wir hören immer wieder, die Luft wird dünner. Es werden weniger Karten für einige Festivals verkauft. Gibt das eine oder andere Festival, was auch mal einen Tag sogar streicht vom Programm. Da haben einige große Probleme. Woran liegt denn das eigentlich?
Ja, das Problem, das haben kleine, mittlere und auch große Festivals definitiv. Sind verschiedene Faktoren, die dafür sorgen, dass es tatsächlich eine Art von Festivalkrise gibt. Das ist die Kostensteigerung. Viele, ja, die Produktionen werden teurer, die Dienstleister, das Material wird teurer, was man braucht. Es fehlt Personal an allen Ecken und Enden. Und weil es fehlt, wird auch das teurer. Und wir sehen durch die Bank, dass ja, weniger Tickets gekauft werden. Das heißt, die Menschen haben, gerade auch jüngere Leute, häufig momentan nicht so viel Geld oder sie planen das Geld, was sie haben, für andere Dinge ein. Das sind schon Entwicklungen, die wir sehen und die Branche an der Stelle, die Live-Branche, auch vor wirkliche Herausforderungen stellt.
Aber jetzt halte ich mal die Fahne für euch hoch. Also sowieso als Musikfan finde Festivals toll und das Reeperbahn-Festival erst recht. Aber nehmen wir mal speziell jetzt euer Festival, das Reeperbahn-Festival, was sich ja auch gezielt an unbekanntere Künstler wendet, was eine Bühne gibt für Nachwuchskünstler. Wenn es ein Reeperbahn-Festival oder Festivals allgemein nicht mehr geben würde, ich meine, für Nachwuchskünstler wird es doch dann immer schwerer. Also das Internet und Social Media allein ist doch nicht der Heilsbringer, weil einige Leute immer wieder sagen, wozu brauche ich das alles noch? Ich mache einfach ein schönes Internetvideo und dann werde ich entweder berühmt oder halt nicht. Aber so einfach ist es doch nicht.
Nein, das ist nicht so einfach und das ist auch etwas, was wir jetzt hier bei der Konferenz des Reeperbahn-Festivals halt ganz viel diskutieren. Natürlich, wie können wir diese Grassroots-Kultur, wirklich die Kultur der kleinen Clubs, die Nachwuchsförderung so aufstellen, dass sie tatsächlich auch immer wieder neue, tolle Künstler in Anführungszeichen hervorbringt oder produziert. Künstler, die auf den großen Bühnen spielen, die Headliner sind, die haben vor 3 oder 4 oder 6 Jahren auf den kleinen Bühnen gespielt. Es gibt kaum eine Band, kaum eine Künstlerin, die mir nichts, dir nichts, Hallen voll macht. Es gibt diese
Internet- Ja, nicht mal Taylor Swift. Also bei der war das auch so. Die hat sich hochgearbeitet.
Die hat auch Jahrzehnte irgendwie oder ein Jahrzehnt gebraucht, bis sie da hingekommen ist. Und wir haben natürlich diese Internetphänomene, Influencer, die sehr schnell, sag ich mal, skalieren und auch Erfolg haben, meistens dann sehr kurz und nicht nachhaltig. Das heißt, ein wirklich strategischer Künstleraufbau, der braucht diese verschiedenen Stufen und der braucht eben auch die Live-Szene, die Szene der kleinen, mittleren Clubs und Festivals, damit Künstler etabliert werden, damit sie nachhaltig sich entwickeln können und tatsächlich dann auch manche davon dann entsprechend auch die großen Bühnen und Hallen irgendwann bespielen und füllen können. Und ohne diese wirklich dann auch erfolgreichen KünstlerInnen kann dann auch der andere Teil der Musikwirtschaft nicht existieren, weil wir brauchen auch diese tollen Künstler, wollen wir auch hören im Streaming, und es werden am Ende auch die entsprechend großen Umsätze mit solchen Künstlerinnen gemacht. Und wenn wir die nicht mehr aufbauen, dann guckt man in 5 oder 10 Jahren irgendwann in die Röhre.
Also dann darf ich da unterm Strich jetzt mal so mit Überzeugung ein bisschen Pathos sagen, gut, dass es euch gibt. Ganz besonders gut, dass es euch gibt, weil wir hier in Hamburg sind. Und ich darf auch mich aus dem Fenster lehnen und sagen, wir freuen uns schon mal auf 2025. Da gibt es euch auch.
Davon darfst du fest ausgehen, dass es uns in 2025 wieder geben wird. Und wir freuen uns auch schon. Am Sonntag beginnt der Vorverkauf für das nächste Jahr. Und wer schlau ist, schlägt dann direkt zu, weil die Tickets eben in dieser sogenannten Early-Bird-Phase deutlich günstiger sind als dann irgendwann im nächsten Jahr.
Reeperbahn-Festival-Mitbegründer Detlef Schwarte, vielen Dank. Das Abendblatt ist übrigens auch beim Reeperbahn-Festival dabei, das heißt also noch bis morgen. Wir begleiten das Festival mit unserem eigenen Podcast, der Pop-Up-Podcast Hamburger Abendblatt Goes Reeperbahn-Festival 2024. Einfach mal ausprobieren, und da geht der Dank unter anderem ganz besonders an den Hauptmoderator des Podcasts, an Tino Lange. Ich hatte es am Anfang der heutigen Episode angedroht, zum Schluss wollen wir Geld. Aber wenn Sie gleich hören, wofür das Geld ist, werden Sie sagen, gute Sache. Im Podcaststudio ist Liv Sachistal von unserem Charity-Verein Abendblatt hilft. Guten Morgen, Liv.
Guten Morgen, Marcel.
Herzlich willkommen hier bei uns im Studio. Sag mal, für welchen Fall sammelt ihr aktuell?
Wir unterstützen ja allgemein vom Hamburger Abendblatt hilft e.V. aus Menschen in Hamburg und Umgebung, die in Notlagen sind. Und jetzt war ich letzte Woche beim 6-jährigen Nino und seiner Mama zu Hause, die nämlich in der Notlage sind, weil der kleine Nino eine schwere Behinderung hat. Aufgrund einer Hirnschädigung und einer Genmutation sitzt er im Rollstuhl. Und das ist für seine Mama natürlich eine extreme Belastung. Die muss das Kind viel heben und tragen und auch immer so ins Auto rein manövrieren. Und sie hat dadurch jetzt selber schon orthopädische Belastungen.
Das bedeutet, für was genau wird das Geld dann verwandt?
Die Mutter hat sich an uns gewendet, weil sie einen behindertengerechten Van kaufen will. Der hat eine Rolli-Rampe, da kann man dann also Nino mit dem Rolli zusammen einfach reinschieben, innen festmachen. Und das wäre natürlich einfach eine große Belastung, zumal die jede Woche zu 3 verschiedenen Therapien unterwegs sind.
Total nachvollziehbar. Wie viel brauchen wir und wie viel sind schon dank der Großzügigkeit unserer Hörer und Leser zusammengekommen?
Ja, genau. Also so ein Van kostet tatsächlich über 50.000 Euro. Und die Mutter hat es geschafft, über verschiedene Spendenorganisationen und so weiter schon Gelder zu akquirieren. Es waren aber noch 20.000 Euro offen.
Das heißt, sie hat schon selbst 30.000 zusammengekriegt.
Genau.
Hut ab.
Also sie legt auch selber noch was dazu. Sie verkauft dann den alten PKW. Und das ist als Alleinerziehende natürlich auch alles gar nicht so einfach. Aber 20.000 Euro waren noch offen, und wir hatten am Sonnabend im Abendblatt einen Spendenaufruf drin, und die Leserinnen und Leser haben bis jetzt schon, Achtung, 13.000 Euro gespendet.
Großartig. Ja. Das macht uns auch ein bisschen stolz. Und wir machen natürlich weiter, wenn ich das jetzt höre und sage, ich will auch dabei sein. Wie kann ich spenden?
Genau, man kann ganz einfach einmal auf unsere Webseite gucken. Das ist www.abendblatt-hilft.de. Da findet man unsere IBAN. Und wer per PayPal spenden möchte, der kann sich das jetzt vielleicht auch einfach merken. Die Empfängeradresse ist @hahilft, zusammengeschrieben klein.
Liv, vielen Dank für die Infos und auch vielen Dank dafür, dass ihr euch für diese Sache so einsetzt. Sollten wir mehr Spenden einnehmen als für diesen Fall nötig, verwenden wir das Geld für Familien oder Einzelpersonen, die in einer ähnlichen Situation sind. Und die wichtigsten Infos sind auch nochmal in den Shownotes. So, wir sind durch für heute. War eine Menge Infos, ich weiß, aber uns waren alle Themen ziemlich wichtig. Ihr Feedback zu heute gern unter moinhamburg@abendblatt.de. Morgen schieben wir mal wieder eine Sonderfolge ein, denn die Reporterin, die bei uns zu Gast ist, mit der wir sprechen, ist terminlich total ausgebucht. Da bin ich einfach froh, dass sie Zeit für uns hat. Noch eine Liv, und zwar Liv von Bötticher von RTL News. Sie hat 2022 Afghanistan für mehrere Monate bereist. Und irgendwas sagt mir, dass dieses Thema, also Afghanistan, ziemlich aktuell ist. Bis morgen und ein tolles Wochenende für alle.
Ein Podcast von Funke.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie in unserer Abendblatt-Podcast-App und auf abendblatt.de/podcast.